Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, mal wieder bei euch zu sein, aus dem fernen Eding hier nach Ehringshausen. Und schön, dass Weihnachten ist. Genau. Ich hoffe, den kennt ihr alle. Unser Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern Abend eine Weihnachtsansprache gehalten. Und ich weiß nicht, wer von euch die Ansprache gesehen hat. In der Weihnachtsansprache hat er gesagt, dass er einen Satz immer wieder gehört hat in diesem Jahr. Und zwar den Satz, ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Das hätten ihm viele Bürger gesagt. Ich schaue mir keine Nachrichten mehr an. Und er hat dann beschrieben, in was für hoffnungslosen Zeiten wir momentan leben. Da will man am liebsten vor der Wirklichkeit in Deckung gehen, oder? Ich kann unseren Bundespräsidenten da gut verstehen. Die Weltlage ist gerade so bedrückend, dass ich am allerliebsten manchmal die Augen davor zuschließen möchte. Wie ein Kind einfach die Hände vor die Augen halten und so tun, als wäre das alles gar nicht da. Hoffnungslose Zeiten. Der Krieg in der Ukraine geht ins zweite Jahr. Im Oktober der Überfall der Hamas auf Israel, die schrecklichen Bilder, der Gegenschlag, der Klimawandel mit seinen Problemen, Inflation, die Gesellschaft, die immer mehr auseinanderbricht. Hoffnungslose Zeiten, oder? Die Hoffnung ist dann nur noch eine Sparflamme, wenn sie überhaupt noch da ist. Steinmeier fordert dann in seiner Weihnachtsansprache dazu auf, die Hoffnung nicht aufzugeben. Es sei wichtig, miteinander anzupacken, einander zu helfen und zusammenzuarbeiten. Das sei der Weg, um die Dinge zu ändern. Deutschland sei und bleibe ein gutes Land. Das ist eine gute Botschaft, das ist eine wichtige Botschaft zu Weihnachten. Bring dich selbst ein, pack an und helfe. Und es ist spannenderweise dieselbe Botschaft, die uns Coca-Cola dieses Jahr schickt. Ich weiß nicht, wer von euch die Coca-Cola-Werbung dieses Jahr gesehen hat. Der Slogan in diesem Jahr, also erstmal ist Coca-Cola ganz prägend fürs Weihnachtsfest, weil die Vorstellung, die man dazu hat mit dem Weihnachtsmann und dem Rauschebart, ist im Grunde genommen Coca-Cola-Werbung. Und in diesem Jahr ein Werbespot unter dem Titel Anybody can be Santa. Jeder kann der Weihnachtsmann sein. Und dann bekommen wir in der Werbung eine weihnachtliche Stadt gezeigt, in der ganz, ganz viele Weihnachtsmänner unterwegs sind. Und alle packen an, alle sind freundlich zueinander, alle helfen einander, alle halten einander die Tür auf und helfen sich und teilen sogar die letzte Cola und geben sie her. So freundlich und harmonisch sind die Leute. Und dadurch wird die Welt zu einem besseren Ort. Soll ich euch ein Geheimnis verraten? Ich bin für so Werbung empfänglich. Ich denke dann immer, das meine ich jetzt völlig ohne Ironie, das wäre doch schön, oder? Wenn die Welt so wäre, wenn wir alle in einer Welt leben würden, in der wir einander so helfen würden, in der wir so anpacken würden, in der wir den Problemen der Welt nicht hilflos gegenüberstehen, sondern anpacken, helfen, füreinander da sind. Und die Werbung schließt dann mit dem schönen Spruch, The world needs more Santas. Die Welt braucht viel mehr Weihnachtsmänner. Mich packt das. Es wäre gut, wenn wir endlich wieder mehr anpacken würden, wenn wir aktiv werden würden, eine gute Botschaft ohne Wenn und Aber. Das kann man sofort unterschreiben zu Weihnachten. Teilen macht glücklich. Und das ist wichtig, es ist gut, wenn wir teilen, wenn wir füreinander da sind. Gerade in diesen finsteren Zeiten. Das ist eine gute Weihnachtsbotschaft. Aber es gibt noch eine bessere Weihnachtsbotschaft. Nicht nur, dass wir miteinander teilen dürfen, sondern dass Gott Weihnachten mit uns teilt. Dass er sich selbst mit uns teilt, dass er selbst Mensch wird. Wir wollen heute Morgen über einen Vers nachdenken, der für heute vorgeschlagen ist. Aus 2. Korinther 8, der Vers 9. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Wir feiern an Weihnachten, dass Jesus geboren wurde. Dass Gott selbst in Jesus Mensch wurde. Und der Paulus spitzt das hier noch zu und sagt, Gott wurde sogar arm. Ganz arm. Die Weihnachtsgeschichte, wie wir sie kennen, ist doch eine einzige Katastrophengeschichte. In unseren Weihnachtskrippen stellen wir das oft ganz idyllisch dar, so ein bisschen romantisch verkitscht. Aber mal ganz ehrlich, das ist doch keine Romantik. Das ist Stroh, oder? Jesus wird Weihnachten in der Krippe geboren. Das ist ein Futterdruck für Tiere. Wenn wir uns das mal ausmalen, der Sohn Gottes, der aus der Herrlichkeit kommt, aus dem Himmel, der steigt hinab, verlässt seinen Thron und tauscht den gegen einen Futterdruck, gegen Stroh. Abstieg und Armut, die Herrlichkeit des Himmels eingetauscht gegen die strapaziöse Reise einer Schwangeren durchs ganze Land. Und dann findet sie nicht mal eine Herberge, keine Unterkunft und landet schließlich in so einer Notunterkunft, in einem Stall. Im Himmel tausende von Engel, die Jesus gedient haben. Und wer kommt jetzt Weihnachten? Ein paar ungewaschene Hirten von der Spätschicht und ein paar fremde Gelehrte aus fernen Ländern. Im Himmel regiert Jesus über alles. Und der Benji hat es schon gesagt, jetzt wird der Baby ganz klein, komplett auf fremde Hilfe angewiesen. Totale Armut und das Stroh ist ein gutes Symbol dafür. Und diese Abstiegsgeschichte zu Weihnachten, die setzt sich ja nach Weihnachten noch fort, wenn man sich das Leben von Jesus ansieht. Da muss Josef und Maria mit dem kleinen Jesus, die müssen sofort fliehen und werden Asylanten in Ägypten, weil der König Herodes diesen neugeborenen König loswerden will und alle Neugeborenen in Bethlehem töten lässt. Und auch als Jesus dann als Wanderprediger unterwegs ist, da ist das doch keine Erfolgsgeschichte, sondern eine Geschichte, wo er von vielen abgelehnt wird. In Johannes 1, Vers 11 können wir lesen, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und Jesus sagt von sich selbst in Matthäus 8, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Die Geschichte von Jesus ist eine Abstiegsgeschichte. Bei seiner ersten Predigt, die er hält in Nazareth, als er da fertig ist, da ist kein Jubel, der ihm entgegenwallt, sondern eine Woge der Ablehnung. Das war den Zuhörern in der Synagoge viel zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt bis zu dem Steilhang des Berges, an dem ihre Stadt gebaut war. Und dort wollten sie ihn herunterstoßen, heißt es in Lukas 4. Und sogar seine eigenen Familienangehörigen, die halten das für ein bisschen bedenklich, was Jesus tut. Die glauben nicht an ihn. In Markus 3, Vers 2 heißt es sogar, sie hielten ihn für von Sinn. Also für so ein bisschen seltsam. Und mit der religiösen Elite, mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, da ist Jesus im Dauerclinch, der sich so zuspitzt, dass sie Jesus aus dem Weg schaffen wollen. In Johannes 11 wird beschrieben, wie Jesus den Lazarus auferweckt und wie dann der Hohe Rat zusammenkommt, die Pharisäer und Schriftgelehrten und tagt und sich die Frage stellen in der Krisensitzung, was machen wir denn jetzt bloß? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder und wenn wir jetzt nichts unternehmen, dann fängt das ganze Volk noch an ihn zu glauben. Und in der Krisensitzung kommen sie zu dem Schluss, der Kaiphas, für euch alle ist es besser, wenn einer für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Und dann überlegen sie, wie können wir diesen Jesus loswerden? Und später wird beschrieben, wie sie nach einer passenden Gelegenheit suchen, ihn umzubringen. Eine Abstiegsgeschichte. Eine Katastrophengeschichte. Was für Leute waren denn mit diesem Jesus unterwegs? Einfache Fischer, verhasste Zöllner, so ein paar einzelne revolutionäre Zeloten. Das ist doch keine Gefolgschaft für den König der Könige. Und was machen die dann mit Jesus, als es ernst wird? Der Judas verrät ihn, der Petrus verleugnet ihn und fast alle verlassen ihn. Abstieg, Armut. Völlig allein wird Jesus gedemütigt, verspottet, gefoltert und landet dann schließlich am Kreuz und leidet. Was für eine Armut. Eli, Eli, lama asabthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Gottessohn in der Gottesverlassenheit. So arm wird Gott an Weihnachten. So arm wird Gott, indem er Mensch wird. So groß war sein Abstieg. Und deswegen ist das Stroh ein gutes Markenzeichen dafür, für das, was Gott tut. Es gibt ja so Symbole und Markenzeichen, wo man sofort weiß, was gemeint ist. Ein Stern auf einer Motorhaube, weiß jeder Mercedes. Vier Ringe ineinander, Audi. Und Jesus, das Stroh der Krippe, das Kreuz von Golgatha. Abstiegsgeschichte. Der Benji hat als Schriftlesung den Christushymnus gelesen aus dem Philipperbrief. Vielleicht das erste Worship-Lied, was es in christlichen Gemeinden gab. Er entäußerte sich, er nahm Knechtsgestalt an. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Was für ein Abstieg. Warum tut das Gott? Warum tauscht er den Himmel gegen den Stall? Ist es so, dass er sich einfach mal ansehen will, wie es ganz unten aussieht, weil er bisher nur aus der Distanz zugesehen hat? Ganz unten, das war mal ein Bestseller, Mitte der 80er Jahre, ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Da gab es einen Journalisten, Günter Wallraff, der wollte beschreiben, wie es ganz unten aussieht. Und hat sich 2 Jahre ausgegeben, glaube ich, als Ali irgendwas, als türkischer Hilfsarbeiter und hat dann Stahl gekocht und bei McDonald's gearbeitet und hat einen Bestseller geschrieben. Ist es so, dass Gott sich hier mal angucken will, wie es ganz unten aussieht, weil er es nicht weiß? Ist das Weihnachten? Oder ist das einfach nur so eine literarische Figur, wie wir es in vielen Geschichten haben? Der König, der sich als Bettler ausgibt und irgendwann den dreckigen Mantel wegwirft, das Kommando übernimmt und der große Held ist und alles gut wird? Was ist die Motivation Gottes? Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, heißt es in unserem Vers. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. Die Hoffnung für alle, die überträgt es ein bisschen anders. Ihr wisst ja, was unser Herr Jesus Christus in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Aus Gnade, aus Liebe. Das ist der Grund, warum Gott Mensch wird, weil er dich und mich liebt. Und auch da habe ich einen Symbol gebracht. Und zwar ein Lebkuchenherz. Ist vielleicht ein bisschen kitschig, aber es ist ein gutes Symbol. Und ich habe immer so die Hoffnung, das Gemeine, dass das nächste Mal, wenn ihr einen Lebkuchen nehmt, ihr vielleicht euch an die Predigt erinnert oder das nächste Mal, wenn ihr Cola trinkt oder ich weiß nicht, wie viel Stroh ihr zu Hause habt. Aber es ist gut, wenn wir so Bilder haben, die uns daran erinnern. Und so ein Lebkuchenherz symbolisiert, dass an Weihnachten Jesus aus Liebe gekommen ist. Dass er sein ganzes Herz gegeben hat. Dass er selbst Mensch wurde. Gott tauscht den Himmel gegen die Krippe, weil er uns liebt. Weil er will, dass wir reich werden. Reich bei Gott, bei ihm. Denn von uns aus schaffen wir das nicht. Da kommen wir nicht an. Global gesehen, bei der ganzen Menschheit ist das keine Frage. Da ist uns das klar, dass wir das Ziel nicht erreichen. Da ist uns das klar, wenn wir uns die Nachrichten ansehen, dass wir diese Welt wahrscheinlich kaputt kriegen. Aber so persönlich, wenn ich in den Spiegel gucke, der Heiko, dann denke ich manchmal schon, irgendwie schaffe ich das. So ein ganz so ein schlechter Kerl bist du nicht. So, irgendwie schaffst du es auf die Bravliste. Irgendwie bist du ein guter Kerl, der belohnt gehört. Aber wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, so ganz, so total, so absolut, so 100% immer richtig, das kriege ich nicht hin. Viele gute Vorsätze, die dann im Februar vergessen sind. Viele Versprechungen und große Pläne, die ich dann nicht schaffe. Und ich vergesse Menschen, ich enttäusche. Ich nehme mir Gutes vor und baue es auf und dann bin ich so ein Dappes, der es mit dem Hintern alles wieder einreißt. Da bin ich Teil dieser Welt, Teil von dem, dass es nicht hinbekommt, dass zwar Vorstellung davon hat, was gut ist, aber es dann wieder selbst kaputt macht. Der Paulus beschreibt das mal ganz gut. Der schreibt in Römer 7, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich das wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Das kenne ich. Außerdem muss ich euch noch ein Geheimnis verraten. Manchmal bin ich ein ganz schön linker und gemeiner Kerl. Denn ich erwarte von anderen oft Dinge, die ich selbst gar nicht schaffe, selbst einzuhalten. Ich lege einen Maßstab an andere an, den ich für mich selbst nicht haben will, den ich für mich selbst nicht auf die Kette bekomme. Am einfachsten lässt sich das erklären beim Autofahren. Ich fahre zwar nur ein kleines Auto, aber trotzdem, manchmal fahre ich Auto und könnte zum Tier werden, wenn ich so meine Verkehrsteilnehmer um mich herum anblicke. Ich würde eher sagen Kontrahenten. Was da so alles unterwegs ist, wie da manche fahren, rasen, auffahren, drängeln und andere trödeln, schnarchen, schleichen, was auch immer, da kriege ich Puls, da kriege ich so einen Hals. Und da würde ich am liebsten, Samuel, ich weiß, ich darf es nicht, mir so ein Blaulicht aufs Dach pappen, irgendjemanden rauswinken und den Führerschein zerreißen oder zerschneiden und an mich nehmen. Aber wenn ich selbst unterwegs bin, da kann man die Grenze ja schon mal so ein bisschen ausdehnen, oder? So sich immer an jede Regel halten. Und wenn ich dann geblitzt werde, dann schimpfe ich auf die Polizei und nicht auf mich. Kennt ihr das? Der Maßstab für mich ist ein anderer als der Maßstab für die anderen. Und das gilt nicht nur beim Autofahren, das gilt vielleicht auch bei der Steuer. An meinen Erwartungen, an meinen Ehepartner, an meine Familie, an meine Freunde, an meine Arbeit. Wie oft bin ich da jemand, der einen Maßstab hat für die anderen und bei sich selbst, da denkt man so, irgendwie haut's doch hin. Das beschreibt Paulus in Römer 2. Aber auch ihr anderen, wer immer ihr seid, ihr könnt euch nicht herausreden. Ihr spielt euch als Richter über alle auf, die Unrecht begehen und sprecht euch damit euer eigenes Urteil, denn ihr klagt bei anderen an, was ihr selber tut. Die Bibel nennt diesen Zustand, dass wir andere anklagen und unser eigener Maßstab viel schärfer ist für andere als für uns selbst. Den Zustand, dass wir unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht werden, geschweige denn Gottes Ansprüche, die nennt diesen Zustand Sünde. Wir verfehlen das Ziel, wir erreichen es nicht. Wir schaffen es von uns aus nicht, das Ideale zu leben, zu Gott zu kommen. Wir haben eine Vorstellung von der guten Welt, wie sie aussehen soll, und Coca-Cola bringt das gut rüber. Aber wir kriegen es nicht hin. Und das ist ein Zustand, da könnte man sich die Haare raufen, oder? Ein Horrorzustand, der einen förmlich zerreißt. Das beschreibt Paulus in Römer 7, 24. Da ruft er, ich elender Mensch, wer will mich erlösen von diesem Leib des Todes, von dieser Zerrissenheit, von diesem Nichtkönnen? Und dann schreibt er weiter in Vers 25, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Denn der kommt Weihnachten, der kommt aus Liebe, der stößt das Tor auf. Deshalb ist Jesus gekommen, darum feiern wir Weihnachten. Weil Gott aus Liebe Mensch wird, weil der Heiko das nicht alleine schafft, von sich aus zu Gott zu kommen. Deswegen kommt Gott zu mir und zu dir und macht den Weg frei und überwindet diese Distanz der Sünde. Und in Jesus geht Jesus diesen Weg der Armut, des Abstiegs bis zum bitteren Ende, bis zum ganz bitteren Ende. Da wirft Jesus nicht irgendwann das Gewand ab und ruft, jetzt bin ich der strahlende Held und setzt sich die Krone auf, sondern er bekommt eine Krone aufgesetzt, eine Krone aus Dornen und lässt sich hinrichten und geht ans Kreuz. Und bevor er da stirbt, ruft er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, es ist geschafft. Nicht im Sinne von, ach wie gut, jetzt ist das Leiden endlich fertig, sondern es ist vollbracht, tetelestai, es ist bezahlt, ich bin am Ziel angekommen. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Ich habe den Grund erreicht, warum ich gekommen bin. Nämlich aus Liebe den Weg frei zu machen. Gott macht unseren Weihnachten also quasi ein Tauschangebot. Ich trage für dich deine Strafe. Der König der Könige bietet uns an, dass er für uns arm wird und klein und sich schlagen lässt und töten lässt, damit ich ungerechter Sünder Königskind sein darf. Gott wurde arm, damit ich reich sein darf. In der Theologie heißt das der wunderbare Tausch. Oder Luther hat geredet vom fröhlichen Wechsel. Das ist das Evangelium, das ist Weihnachten, die Einladung Gottes. Komm her mit deinen Sünden, mit deiner Pein, mit deinem Versagen, leg's auf mich. Ich mache dich frei, ich trage es für dich, freiwillig und aus Liebe. Tausch doch mit mir. Es gibt die seltsamsten Tauschgeschäfte. Ich habe jetzt hier in der Vorbereitung auch das Märchen von Hans im Glück nochmal neu gehört. Kennt ihr das? Hans im Glück, der kriegt einen Batzen Gold geschenkt von seinem Meister und begibt sich auf die Heimreise und dann tauscht er das ein gegen Dinge, die ihm vermeintlich besser erscheinen. Erst ein Pferd, dann eine Kuh und nachher ist es ein Schwein und eine Gans. Und irgendwann hat er gar nichts. Er verschlechtert sich bei jedem Tausch und merkt es nicht mal. Ist das bei Jesus auch so? Nein. Jesus macht nicht einen schlechten Tausch und sagt nachher, ups, das habe ich gar nicht gewusst, dass das so endet. Sondern Jesus sagt, tetelestai, das ist gut, wie es ausgeht. Das ist mein Ziel, das wollte ich erreichen. Kennt ihr das Spiel Uno? Ich arbeite momentan viel in der Ganztagsklasse und mit den Kindern mache ich dann auch Hausaufgaben und mit den Kindern spiele ich auch. Und Uno ist ein Spiel, das ist so nicht mein Favorite. Aber es gibt ein paar Jungs, die spielen das super, super gerne. Und bei Uno gibt es bei irgendeiner der Varianten, zumindest bei der, die wir in der Schule haben, diese Karte. Das ist die Tauschkarte. Die Karte bringt mich zur Verzweiflung, weil die tauschen auch immer mit ihrem Lehrer. Da hat der Heiko nur noch zwei Karten und sieht sich schon kurz vorm Ziel. Und dann kommt irgendeiner von diesen Bengeln und hat 20 Karten auf der Hand, keine Chance auf den Sieg und legt diese Karte und sagt, Herr Debus, wir tauschen. Und drückt mir sein ganzes Elend, was er auf der Hand hat, in die Hand. Und ich fange dann an zu toben und zu wettern und sage, nächstes Mal bist du als erstes dran mit den Hausaufgaben und so. Also die wissen schon, dass ich das nicht ernst meine. Aber so eine Tauschkarte bietet uns Jesus an Weihnachten an. Tausch doch mit mir. Und zwar nicht widerwillig wie ich beim Spielen, sondern freiwillig aus Liebe. Weil er dich dabei haben will, weil er den Weg für dich frei machen will. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Auf das alle, auf das du, wenn du an ihn glaubst, nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Das ist Weihnachten. Und das ist das Wow-Geschenk. Wisst ihr, was ein Wow-Geschenk ist? Das ist ein Geschenk, wo man Weihnachten da steht und wenn man es sieht und auspackt, man einfach nur laut ruft. Wow! Können wir das mal kurz haben? Ich muss mal kurz testen, ob ihr noch alle wach seid. Ich zähle mal bis drei, dann hätte ich gerne mal so ein Wow hier vorne. Kriegen wir das hin? Also ich zähle mal. So eins, zwei, drei. Wow! Das klang schon ganz gut. Das war noch besser. Super! Ich wünsche euch und hoffe, dass ihr zu diesem Weihnachtsfest viele Wow-Geschenke bekommen habt. Geschenke, wo ihr euch die Augen reibt, wo ihr einfach ganz laut Wow schreien musstet und dem Schenker um den Hals gefallen seid. Geschenke, wo ihr nicht still sitzen bleiben könnt, sondern wo ihr es jedem erzählt. Das, was ihr bekommen habt, ein Geschenk, was euch begeistert. Alle sollen es mitbekommen, was das für ein Hammer ist. Aber wisst ihr, was ich mir noch viel mehr wünsche? Für mich und für euch? Dass wir ganz neu entdecken, was für ein Wow-Geschenk wir Weihnachten von Gott bekommen haben. Was wir für ein geniales Geschenk bekommen haben. Wie groß das ist, was an Weihnachten Wirklichkeit wird. Dass uns das wieder neu packt und ich Wow rufe und mir die Augen reibe und lobe und anbete über das, was Jesus an Weihnachten tut. Dass er für mich Mensch wird, dass er arm wird, damit ich reich werden kann. Und weil das so ist, landen wir jetzt auch wieder bei der Colaflasche. Die Welt braucht mehr Santas. Ja, und wir dürfen teilen, weil Gott selbst mit uns geteilt hat. Wir dürfen schenken, weil Gott uns geschenkt hat. Das ist die Botschaft von Weihnachten. Der Vers, den wir jetzt die ganze Zeit betrachtet haben, aus 2. Korinther 8, ist ein Vers, der eigentlich im ganz anderen Zusammenhang steht. 2. Korinther 8 ist ein einziger Kollektenaufruf. Da geht es darum, dass die Korinther Geld zusammenlegen sollen für die Gemeinde in Jerusalem. Und Paulus fordert die Korinther auf, Geld zu bringen. Ich will die Verse außenrum kurz lesen aus der guten Nachricht. Da schreibt er den Korinthern, ihr habt alles im Überfluss. Glauben, kraftvolles Wort, Erkenntnis, guten Willen und die gegenseitige Liebe, die ich euch vorgelebt und unter euch geweckt habe. Ich möchte, dass euer Beitrag zu diesem Gnadenwerk ebenso reich ist. Das kann Gott doch auch uns sagen. Ja, ihr habt alles im Überfluss. Oder andere Übersetzungen sagen, ihr strömt auch über. Vor Glauben, vor kraftvollem Wort, vor Erkenntnis, vor gutem Willen. Und jetzt strömt doch auch über, wenn ihr das anderen weitergebt. Lasst es nicht nur so tröpfeln, sagt Werner de Boer. Gebt es weiter. Lasst es auch aus euch herausströmen. Wie diese Wow-Erzählung von einem Kind zu Weihnachten, das den Mund nicht halten kann. Und dann schreibt er weiter, ich gebe euch keinen Befehl. Ich sage euch nur, wie hilfsbereit andere sind, um euch dadurch anzuspornen. Ich möchte erproben, wie ernst es euch mit eurer Liebe ist. Ihr wisst ja, was Jesus Christus, unser Herr, in seiner Liebe für euch getan hat. Er war reich und wurde für euch arm, denn er wollte euch durch seine Armut reich machen. Lasst uns also doch dieses Weihnachten nutzen, dass wir das Geschenk ganz neu entdecken und dass das Geschenk dann auch durch uns überströmt und weitergeht. Lasst uns überfließen und weitergeben an dem, was wir an Geld haben, aber auch an Zeit und Kraft. Und lasst uns das investieren für Gott. Denn Coca-Cola hat schon recht, teilen ist gut, teilen macht glücklich. Wer teilt und aktiv ist, wer mitarbeitet und sich einbringt, der merkt doch auch, am meisten habe ich doch selbst davon. Am meisten profitiere ich davon, von dem, was ich tue und dem Reich Gottes tue. Jesus lädt uns Weihnachten ein zu einem ganz großen Tausch. Und diesen Tausch, der ist in dem Lied deutlich geworden, und mit diesen vier Versen aus dem Lied möchte ich schließen. Lobt Gott, ihr Christen, alle gleich in seinem höchsten Thron, der heut schließt auf sein Himmelreich und schenkt uns seinen Sohn. Er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Wie könnte es doch sein freundlicher, das Herze Jesu leihen? Heut schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, hab Dank dafür, dass du Weihnachten Mensch geworden bist, dass du arm geworden bist für uns, weil du uns liebst, weil du uns aus deiner Armut heraus reich machen willst. Weck du uns da immer wieder die Augen, dass wir darüber staunen, dass wir darüber jubeln, dass wir das ganz neu erfassen, wie toll das Geschenk ist und wie genial das ist und was wir da an dir haben. Hab Dank dafür, dass du das den Weg gegangen bist bis zum Ende und dass du alles bezahlt hast. Und hab Dank dafür, dass du jetzt da bist und dass wir mit dir reden können und dass wir alles an dich abgeben können. Wir wollen dich bitten, dass in unseren Herzen Weihnachten wird und dass wir das auch weitergeben, dass wir selbst überströmen. Segne du uns dazu und geh du mit uns, Herr. Amen. Ich habe mir ein Lied gewünscht, das müssten noch Leute kennen, die in den 80er, 90er Jahren in Jugendchören aktiv gewesen waren. Und du weißt, dass dieser Vers, Gott wurde arm für uns. Also singt kräftig mit.